Ich bedanke mich für die Einladung und es ist eine wunderbare Erfahrung, mit diesen internationalen Kollegen hier auf einem Podium zu sitzen und diese Berichte und diese Einschätzungen zu hören. Die Einschätzungen haben keinen Zweifel gelassen, dass es 5:12 ist, dass wir mit einer realen Gefahr konfrontiert sind. Und in diesem Kontext nimmt Deutschland eine Schlüsselrolle ein, aus zwei Gründen. Erstens gehört Deutschland bekannterweise mit den anderen Vetomächten des UN-Sicherheitsrats zu dem Gremium, das die internationalen Iran-Verhandlungen und Ereignisse maßgeblich mitführt. Und zweitens ist Deutschland das führende und weitaus wichtigste Lieferland für Hochtechnologie in den Iran. Ich werde morgen in meinem Vortrag viel ausführlicher und detaillierter darauf eingehen. Hier nur ein einziges Zitat von der deutsch-iranischen Industrie- und Handelskammer in Teheran vom Dezember 2007. Sie schrieben, Deutschland betreibt mit dem Iran mehr Geschäfte als jedes andere europäische Land. Auf 5 Milliarden Euro geschätzt. Mindestens 1.700 deutsche Unternehmen sind im Iran aktiv. Rund 75% aller kleinen und mittelständischen Betriebe im Iran sind mit deutscher Technologie ausgestattet. Und dann fügt der ehemalige Geschäftsführer dieser Handelskammer hinzu, die Iraner sind auf deutsche Ersatzteile und Zulieferer angewiesen. Angewiesen bedeutet, russische und chinesische Lieferanten haben auf diesem Gebiet kurzfristig keine Chance. Angewiesen heißt, bei einem deutschen Wirtschaftsembargo wäre die iranische Ökonomie innerhalb von 3 bis 4 Monaten paralysiert, was übrigens auch eine Studie des iranischen Parlaments im Sommer 2006 festgestellt hat. Das heißt, wir haben hier in doppelter Hinsicht es mit einer besonders wichtigen Rolle und Position Deutschlands zu tun. Doch diese Iran-Politik Deutschlands ist in zwei Punkten extrem widersprüchlich. Der eine Punkt: Auf der einen Seite wird hier Politik gemacht mit einer globalen Relevanz, auf der anderen Seite wird in der Öffentlichkeit über diese Politik so gut wie überhaupt nicht diskutiert. Und zum Teil erfahren wir von wesentlichen Entwicklungen überhaupt nichts. Ein kleines Beispiel aus den letzten Wochen. Vor 2 Wochen war der stellvertretende iranische Außenminister in Berlin. Er hat gesprochen mit dem Auswärtigen Amt, er hat gesprochen mit dem Innenministerium, er hat mit dem Wirtschaftsministerium gesprochen. Das alles habe ich erfahren nur aus den englischsprachigen Medien des Irans. Man hat hier in Deutschland über diesen Besuch nichts gehört. Die iranischen Medien behaupten, es sei ein Abkommen zwischen Teheran und Berlin abgeschlossen worden und es würde in der nächsten Zeit eine Wirtschaftsdelegation in den Iran fahren, um die Wirtschaftsbeziehungen zu verbessern. Ich habe heute Morgen auf der Pressekonferenz dieser Veranstalter darüber gesprochen und es ist zu hoffen, dass man mehr Aufklärung darüber erfährt. Dieser stellvertretende iranische Außenminister hat hier auch gesprochen natürlich mit Industriellen, er hat gesprochen mit Bundestagsabgeordneten, er war Gast bei der Körperstiftung, hat dort mit Jürgen Trittin und anderen grünen Vertretern auch sich unterhalten und mit Pertes von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Und dennoch ist dies nur ein Beispiel. Es gibt andere Beispiele, die zeigen, wie stark wir im Grunde genommen als Öffentlichkeit abgeschottet werden von den Dingen, die die Welt betreffen, die wichtig sind für das Schicksal und für die Politik, die gegenüber dem Iran betrieben wird. Es geht bei diesen Treffen nicht um Peanuts, es ist bekannt, im Iran tickt eine Zeitbombe. Der zweite Punkt, der widersprüchlich ist, besteht darin, dass wir auf der einen Seite eine Bundeskanzlerin haben, die zum Beispiel vor der Knesset in einer sehr wichtigen Rede dazu aufgerufen hat, Iran mit weiteren und schärferen Sanktionen zum Stopp seines Nuklearprogramms zu bewegen. Angela Merkel hat hinzugefügt, man dürfe hiervor nicht zurückschrecken, wie unbequem es auch sein mag. Denn täten wir das, sagte sie, hätten wir weder unsere historische Verantwortung verstanden, noch ein Bewusstsein für die Herausforderungen unserer Zeit entwickelt. Das ist der eine Standpunkt, den wir in dieser Iran-Politik sehen. Auf der anderen Seite gibt es eine bedeutende Gruppe von Politikmachern und Politikberatern, die die neue Entwicklung im Iran offenkundig nicht abstoßend finden, sondern interessant, nicht gefährlich, sondern beherrschbar, nicht verbrecherisch, sondern allenfalls etwas laut. Diese Gruppe, nennen wir sie Partner des Regimes, weisen den eingangs zitierten Ansatz der Bundeskanzlerin zurück. Frau Merkel, Zitat, sollte sich nicht hinter jeder Katastrophenwarnung Israels stellen, höhnte zum Beispiel Christoph Bertram, der ehemalige Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik. Sanktionen brächten nichts, so Bertram, weil die immensen Vorteile einer engen und kooperativen Beziehungen mit diesem Land erkennbar seien. Was ist mit diesen immensen Vorteilen gemeint? Es ist nicht einfach der Gewinn aus dem Warenverkehr. Gemeint ist das Potenzial, das der Iran mit seinen riesigen Erdöl-, Erdgas- und Eisenerzvorkommen anzubieten hat. Für derartige strategische und geopolitische Vorteile drückt man schon mal ein Auge zu, wenn Frauen brachial unterdrückt, Schwule öffentlich gehängt, Bahais erschossen, Gewerkschafter verfolgt, Zeitungen verboten und Sünder gesteinigt werden. Das Buch, das Christoph Bertram in diesen Tagen veröffentlichen wird, trägt den programmatischen Titel Partner, nicht Gegner, für eine andere Iran-Politik. Und es ist die besagte Körperstiftung, die dieses Plädoyer veröffentlichen wird. Diese Stiftung hat nicht nur Mehdi Zafari, den iranischen Außenminister, als Gast gehabt, sondern seit Anfang 2007 systematisch führende Repräsentanten der Mullah-Diktatur in ihr Haus geholt. Ich spare mir jetzt diese Aufzählung der fünf oder sechs führenden Vertreter des iranischen Regimes, die dort zu Gast waren. In dieser Referentenliste der Körperstiftung kamen Gegnerinnen und Gegner des Regimes nicht vor. Als letzter Referent dieser Reihe stellte am 22. April dieses Jahres Christoph Bertram sein Buch Partner, nicht Gegner vor. Ein weiteres ausgesprochen einflussreiches Mitglied jener Gruppe der Merkel-Gegner und Regime-Partner ist Volker Perthes, der gegenwärtige Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik, der zu den wichtigsten Beratern des deutschen Außenministers gehört. Man solle dem Iran, so seine Empfehlung, ganz unabhängig von dessen Forderung, Israel von der Landkarte zu wischen, Zitat, weitreichende Formen der Zusammenarbeit in Aussicht stellen und ihm eine, Zitat, strategische Partnerschaft anbieten. Gleichzeitig sei die Forderung nach unilateralen Sanktionen, Zitat, den USA gegenüber sehr selbstbewusst zurückzuweisen. Bertram und Perthes treten öffentlich für eine deutsche strategische Partnerschaft mit der weltweit einzigen antisemitischen und den Holocaust leugnenden Macht dieser Erde ein. Zu ihren Unterstützern zählen Experten, die viel Zeit und Energie darauf verwenden, die Praxis und Propaganda des islamistischen Regimes mit Zuckerguss zu überpinseln. Einige Namen. Für Johannes Reisner, dem Iran-Experten der Stiftung Wissenschaft und Politik, sind die iranischen, Zitat, Rüstungsanstrengungen überwiegend defensiver Natur. Karl-Heinz Kamp von der Konrad-Adenauer-Stiftung mochte im September 2007 in einem Aufsatz für die Zeitschrift Internationale Politik im Verhalten der iranischen Führung, Zitat, keine Irrationalität oder Unberechenbarkeit erkennen. So als hätte es die Holocaust-Leugnung, die Wahnvorstellung vom 12. Imam und die Angriffe gegen Israel nie gegeben. Folgerichtig hat er in seinem Artikel mit der Überschrift »Wenn der Iran Atommacht würde« auf Endwarnung gesetzt. Und da auch Udo Steinbach, der Leiter des Instituts für Nahoststudien, uns versichert, dass sich zumindest Europa von der iranischen Bombe, Zitat, in keiner Weise bedroht fühlen muss, könnten wir eigentlich alle getrost nach Hause gehen. Warum aber treten die deutschen Politikberater Christoph Bertram und Volker Perthes im Gegensatz zu ihren übrigen Kollegen in der westlichen Welt gerade hier und jetzt für ein deutsch-iranisches strategisches Bündnis ein? Die mutmaßliche Antwort auf diese Frage haben die Autoren des Mittlerbriefes eines Informationsdienstes zur Sicherheitspolitik wie folgt formuliert. Zitat, wer in der Lage ist, den Iran auf seine Seite zu ziehen, hätte nicht nur energielogistisch ausgesorgt, sondern könnte auch den USA gegenüber in anderer Weise auftreten. Zitat Ende. So könnte der Iran nach, Zitat, Erlangung der Atombombe zur Hegemonialmacht am Golf aufsteigen und wäre in der Lage, den USA in der Golfregion auf ähnlicher Augenhöhe zu begegnen. Zitat Ende. Deutschland und Iran versus Saudi-Arabien und die USA. Bei derartigen Überlegungen kann von Business as usual eigentlich kaum noch die Rede sein. Hier sind Machtprojektionen und neue Bündnisoptionen im Spiel. Wir haben also auf der einen Seite eine Kanzlerin, die Israels Verteidigung zur deutschen Sache macht, und auf der anderen Seite eine außenpolitische Elite, die Israels erklärte Todfeinde umarmen will. Die Kluft zwischen diesen beiden Optionen, politisch, moralisch, strategisch, historiografisch, ist enorm. Sie betrifft erstens die Region. Während der politische Flügel der Bundeskanzlerin im iranischen Nuklearprogramm eine Gefahr für Frieden und Sicherheit sieht, die mit Druck von außen verhindert werden muss, wollen die Regimepartner den atomwaffenfähigen Iran nicht nur akzeptieren, sondern zum strategischen Partner machen. Während im einen Fall die Diktatur zugunsten der unterdrückten Teile der Bevölkerung geschwächt wird, wird im anderen Fall die Theokratie auf Kosten der iranischen Widerstandsbewegungen gestärkt. Während das Nein zum atomwaffenfähigen Iran ein Nein der Existenzbedrohung Israels impliziert, wird mit einem Ja zur iranischen Nuklearoption Israels Existenzbedrohung in Kauf genommen. Zweitens ist das vergangenheitspolitische Selbstverständnis der Bundesrepublik betroffen. Während Frau Merkel, Zitat, unsere historische Verantwortung betont, die eine besondere historische Verantwortung für die Sicherheit Israels einschließt, wird bei Bertram und Perthes das Wort von der deutschen Verantwortung neu definiert, losgelöst vom Schatten der Geschichte, ohne Rücksicht und somit rücksichtslos gegenüber denen, die den Verbrechen der Nazizeit entkommen sind. Drittens aber geht es um die außenpolitische Grundorientierung der deutschen Politik. Geht man an der Seite von Amerika und Israel gegen den Islamismus vor? Oder an der Seite des Islamismus gegen Amerika und nolens volens gegen Israel? Oder mal so und mal so? Vor wenigen Tagen hat Ronald Asmus, der zu den profiliertesten amerikanischen Beobachtern der deutschen Außenpolitik gehört, Alarm geschlagen und im Bereich der NATO einen neuen deutschen Gaullismus und die Rückkehr zu einer Politik des Gleichgewichts der Kräfte und der nationalen Interessen beklagt. Doch auch in der Iran-Politik hatte Deutschland im September 2007 einen Bruch in der Koalition der Westmächte, so die Jerusalem Post, vollzogen und sich zum ersten Mal auf die Seite Russlands und Chinas gegen London, Paris und Washington gestellt. Dies mögen bislang Episoden gewesen sein. Doch auch heute sind es wieder London, Washington und Paris, die auf unilaterale europäische Sanktionen drängen, während Deutschland blockt. Es scheint im Streit um die richtige Iran-Strategie weitaus mehr auf dem Spiel zu stehen, als die Öffentlichkeit heute in Deutschland wahrzunehmen vermag. Und damit bin ich wieder bei meinem Anfangspunkt der Öffentlichkeitspolitik. Während die Auseinandersetzungen zwischen Deutschland und der westlichen Welt in der Weltpresse nachzulesen waren, erfuhr man in den Medien in Deutschland hierüber wenig. Seit Deutschland an der Seite der Vetomächte des UN-Sicherheitsrats mit der Iran-Akte betraut wurde, hat jede Entscheidung des Auswärtigen Amtes zum Iran natürlich globale Relevanz. Dennoch findet die öffentliche Auseinandersetzung über die Richtung der deutschen Iran-Politik hierzulande nicht statt, obwohl doch eigentlich ganz klar ist, ich habe einige Aspekte aufzuzeigen versucht, worum es hier alles geht. Ich betrachte unsere heute beginnende Konferenz nicht allein als einen akademischen Austausch, sondern auch als politische Intervention, als Ausrufungszeichen, als Alarmsignal, als Beginn jener so überfälligen öffentlichen Diskussion. Ich möchte vorschlagen, dass die Veranstalter dieser Konferenz ein Treffen mit Bundeskanzlerin Merkel vereinbaren, um ihr die Sammlung der hier präsentierten Papiere zu überreichen und zu versuchen, dass der Impuls dieser Konferenz weitere Aktivitäten, zum Beispiel eine Bundestagsanhörung über die hier besprochenen Fragen, nach sich zieht. Die Geschichte ist offen. Wie sie ausgehen wird, hängt auch von dem, was wir tun, ab. Schönen Dank.
Thank you very much. And last but not least, Paolo.